Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen und ich kann auch gleich mal Hallo sagen zum ersten Gast heute in der Lesart. Das ist die Schriftstellerin Daniela Droscher. Wie schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo. Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
In Ihrem neuen Buch, da geht's sehr viel um Geld. Nicht um viel Geld, eher um zu wenig Geld. Haben Sie denn heute Morgen schon über Geld nachgedacht?
Nein, ich bin in die U-Bahn gestiegen und hatte zum Glück mein Deutschland-Ticket parat und musste nicht über Geld nachdenken.
Drohte keine Schwarzfahrerinnenstrafe heute Morgen.
Nein.
Wir werden gleich über noch mehr Geldfragen reden, wenn wir über Ihr erstes Jugendbuch sprechen, den Roman Mädchen allein zu zweit. Gleich mehr dazu. Es ist zu wenig Geld da in den Familien von zwei Mädchen. Issas Mutter kann ihre Klassenfahrt nicht bezahlen. Ihre Freundin Grace kann sich eine nötige Operation nicht leisten. Von Geldmangel und von Freundschaft und von Zusammenhalt erzählt die Schriftstellerin Daniela Droscher in ihrem ersten Jugendbuch. Mädchen allein zu zweit heißt das. Frau Droscher, seien Sie doch mal willkommen hier bei uns in der Lesart.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie sind ja gut unterwegs mit Ihren Büchern, also Ihr Roman Lügen über meine Mutter zum Beispiel. Der wurde in viele Sprachen übersetzt. Jetzt gibt es eine Filmadaption, die soll dieses Jahr in die Kinos kommen. Und auch andere Bücher von Ihnen werden auch viel gelesen. Wie kam es denn, dass Sie jetzt auf ein neues Feld gegangen sind und Ihr erstes Jugendbuch geschrieben haben?
Ich bekam eine Anfrage von einer Lektorin von Belz und Gelberg, die sagte, naja, in Ihrem Schreiben, da ist doch ein Ton, der könnte für Jugendliche funktionieren. Würde Sie das interessieren? So fing es an. Und die Themen, die ich beackere, bearbeitet, die fand sie spannend für Jugendliche. Und so sind wir zusammen losgelaufen. Und für mich war das ein Experiment. Und es hat mir große Freude gemacht, muss ich sagen.
Hat die Lektorin genauer erklärt, was sie meint mit dem Ton, der auch für Jugendliche interessant sein könnte?
Na, ich glaube, mein Erzählen zeichnet sich aus durch eine Klarheit und eine Direktheit. Und dieses Alter, das mir immer nahe geblieben ist, ne? Genau, die Teenie-Ära, ich glaube, die lebt davon, dass sie sehr radikal bereit ist zu denken, die Klarheit liebt, die Direktheit. Da trifft sich vielleicht etwas.
Ich versuche mal so ein bisschen die Ausgangssituation Ihres Buches zu skizzieren. Sie erzählen von zwei engen Freundinnen, Issa und Grace, die sind so 15, 16 Jahre alt. Beide haben alleinerziehende Mütter. In beiden Familien ist das Geld eben immer sehr knapp. Jetzt taucht ein neues Problem auf. Grace hat Brüste, die sehr schnell wachsen. Sie findet die viel zu groß. Sie hat auch Schmerzen deshalb. Sie will die Brüste verkleinern lassen. Das löst jetzt sehr viel aus in diesem Roman, dieses Problem. Das ist so einer der Spannungsbögen, wenn man so will. Wieso haben Sie dieses Problem, die zu großen Brüste von Grace, zu so einem Ausgangspunkt gemacht?
Na, der Körper ist ja in allen meinen Texten sehr prominent und der Körper rebelliert ganz häufig und wird zum Problem oder wird auch zum Problem gemacht. Und Geld und Körper sind natürlich sehr eng miteinander verschaltet, verschachtelt, könnte man sagen. Genau, und ich dachte, in dieser Zeit der Jugend ist der Körper natürlich auch ein Dauerproblem. Ne? Er ist ständig im Weg, er wächst, etwas ist zu groß, etwas ist zu klein. Es gibt diese ganzen Schönheitsideale, die ja auch wirklich junge Menschen, Mädchen in eine große Bedrängnis bringen können. Und dann geht es letztendlich auch um die Frage der Ressourcen und der Zugänge. Also wer kann sich was leisten? Mhm. So, ja.
Also Grace hat dieses Problem mit der Operation, die sie gerne haben möchte. Die Krankenkasse würde das nicht bezahlen, deswegen braucht sie Geld dafür. Das Geld ist nicht da. Wie ist das denn bei ihrer anderen Hauptfigur oder eigentlich der Hauptfigur, weil Issa ist auch die Erzählerin des Ganzen, meistens jedenfalls. Warum ist bei ihr das Geld jetzt gerade so besonders knapp?
Ja, Issas Eltern sind Musiker, Musikerinnen und da hatte ich, glaube ich, auch so ein bestimmtes Milieu vor Augen, das man durchaus auch in Berlin verorten kann, obgleichwohl die Geschichte in Frankfurt spielt. Ich glaube, viele Kinder dieser Generation, Eltern, wissen auch, was es bedeutet, wenn Lebensentwürfe scheitern, künstlerische Lebensentwürfe. Also da haben Erwachsene ihre Sehnsucht sehr hochgehängt und die Rechnung geht aber nicht auf. Und in so einer Familie wächst Issa auf und muss dann für sich selbst auch herausfinden, was darf ich eigentlich hoffen, wovon darf ich träumen, was ist meine Sehnsucht. Und das prekäre Künstlerinnen-Dasein, das hat sie vor Augen.
Und dieses, die Frage nach den Träumen und dem Realismus, eben genau die Frage, folge ich meinen Träumen, suche ich mir einen Beruf, wo klar ist, dass ich damit wahrscheinlich nicht ständig und viel Geld verdiene, oder bin ich pragmatisch, suche mir einen anständig bezahlten, sicheren Job. Das taucht eben auch auf in Ihrem Roman. Wie wird dieses Thema denn, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass man das auch in Ihrem Lebensumfeld kennt, wie wird das da diskutiert, dieses Thema?
Ich glaube, erst einmal ging es mir im Schreiben darum, junge Menschen zu ermutigen, diese Fährte der Sehnsucht aufzunehmen und zugleich aber auch diese vorgelebten Sehnsüchte zu überprüfen. Es gibt da eine Stelle im Text, Grace schreibt so eine Art Alphabet des Geldes, nennt sie das. Also sie versucht, Ordnung zu bringen in ihre Gedanken. Und da gibt es eine Stelle, da zitiert sie Billie Eilish, die auf einem Konzert fragt, wenn ihr Millionäre seid.
Den großen Popstar.
Genau, den Billie großen Popstar. Wenn ihr Millionäre seid, warum seid ihr Millionäre? Was macht überhaupt gar keinen Sinn, so viel Geld zu haben und allein zu besitzen? Und das ist so eine Fährte, die der Text legt. Und ich glaube auch, hoffe auch, Schneisen schlägt in junge Herzen, sich zu überprüfen in dem, was möchte ich denn? Was sind die Ideale, die mir vorgelebt wurden, aber welches sind meine? Und viele der Ideale im Buch, die haben zu tun mit Gemeinschaft und mit Verlässlichkeit und mit einem anderen System.
Es geht ja auch viel um die Solidarität unter diesen beiden Freundinnen, die auch bedroht ist und wackelt und in Gefahr ist, aber doch sehr stark ist. Sie haben gerade dieses Alphabet des Geldes angesprochen. Das ist auch sprachlich interessant, weil da verhandeln Sie dieses Geldthema nochmal auf einer anderen, auch sprachlichen Ebene, weil Grace eben, die ist so eine junge Ökonomin, könnte man fast sagen, findet ihren Politiklehrer zum Beispiel auch sehr toll, interessiert sich sehr für diese Themen. Und sie schreibt eben dieses Alphabet des Geldes, was auch Teil des Romans ist. Und das ist ja eher eine abstraktere Auseinandersetzung mit diesen ganzen Ökonomiefragen. Was hat denn Ihr Verlag gesagt zu diesem etwas abstrakteren Teil des Buches?
Die fanden das von Anfang an sehr toll und sagten auch, naja, diese jungen Menschen, die sind ja so wach und so informiert und auf so einer anderen Ebene unterwegs im Vergleich zu jüngeren Generationen. Die sind so informiert, das kann man ihnen zumuten, das wird sie interessieren, das wird sie animieren, weiterzudenken. Und deshalb bin ich bei diesem Impuls geblieben und dachte, das macht mir Freude, mir auch Fragen zu stellen aus dieser jugendlichen Perspektive und aus dieser jugendlichen Verfasstheit heraus. Und vielleicht interessiert es auch erwachsene LeserInnen, sich das durch diese Brille anzuschauen.
Man lernt auf jeden Fall sehr viel über das Alphabet des Geldes eben dieser 16-Jährigen. Und weil wir gerade bei den Tonlagen sind, es gibt wieder eine ganz andere Tonlage, denn sie streuen so eine ganze Reihe von Gedichten mit ein in den Roman. Ihre Figur Issa, die liest viele Gedichte und so in emotionalen Umschaltmomenten greift sie dann gern nach Gedichten und liest die und man liest die dann mit ihrem Roman. Schimmert da die junge Gedichteleserin Daniela Dröscher durch? Haben Sie das in dem Alter auch gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur in dem Alter. Bis heute lese ich unglaublich gern Gedichte. Ich liebe Gedichte. Und für mich ist es die anökonomischste Form eigentlich, die wir haben. Ne? Das Gedicht widersteht dem Kapitalismus qua Form oder qua Natur, könnte man sagen, weil man mit Gedichten einfach auch kaum Geld verdienen kann. So. Ja, und es ist das verdichtete Leben, das sehnsüchtige Leben ist im Gedicht bewahrt. Und Issa greift, genau wie Sie sagten, in Momenten dazu, in denen sie eigentlich beschreiben müsste, was sie fühlt. Aber das mit dem Fühlen, das ist gar nicht so leicht, weil sie gelernt hat, sich sehr zurückzunehmen, zu funktionieren, zu disziplinieren. Also das Buch ist ja auch Kindern gewidmet, die zu früh erwachsen werden mussten. Damit hat es auch zu tun. Also die Gedichte sprechen für sie eigentlich.
Und haben Sie das auch eingebaut in den Roman, vielleicht auch mit Ihren Lieblingsdichterinnen, so in der leisen Hoffnung, dass da eine Ansteckung erfolgen könnte für die jungen Leserinnen und Leser?
Ja, absolut, absolut. Ich denke manchmal, dass der Deutschunterricht, der ja so häufig die erste Spur legt, ne, für diese Form, dass der auch ein bisschen offener noch sein könnte und eigentlich von der Sinnlichkeit und von der Lust und von der Schönheit hier arbeiten könnte und weniger vom Versmaß oder so. Ja, also vielleicht entdecken junge LeserInnen die Lyrik für sich. Das würde mich sehr freuen.
Sie haben das gerade angesprochen mit dem zu früh erwachsen werden. Es ist ja so, Also die beiden, wie gesagt, die haben alleinerziehende Mütter, die wahnsinnig viel stemmen müssen in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Und es gibt so eine Krise bei beiden eigentlich zwischen den Müttern und den Töchtern, was damit zu tun hat. Eigentlich dachte ich beim Lesen, dass die Mütter ihren Töchtern dann doch auch zu wenig zutrauen. Also sie eigentlich für zu wenig erwachsen halten, weil sie die Probleme, die die Kinder haben, nicht hören wollen, nicht ernst genug nehmen. Und ihnen eben, wie gesagt, zu wenig zutrauen vielleicht. Wie ist dieses Nicht-Zutrauen in das Buch gekommen?
Ja, erst einmal habe ich versucht, ernst zu nehmen, dass alleinerziehende Mütter, insbesondere prekär lebende alleinerziehende Mütter, und leider hängt das ja sehr häufig zusammen, dass sie in einem Modus der permanenten Überforderung leben. Und genau, auch nicht immer offen und bereit und wach sind, die sich diesen Problemen zu widmen. Also Graces Mutter sagt an einer Stelle ja, ich kann das gerade nicht lösen, und knallt eigentlich wirklich fast wie so die Tür vor dem Herzen ihrer Tochter zu und genau, geht in entscheidenden Momenten aus der Verbindung. Ich glaube, das entspricht leider der Realität, und das ist aber nicht die Schuld der Mütter, sondern es ist natürlich die Schuld eines Systems, das genauso operiert und verfährt. Ja, und die Mädchen versuchen dann, sich gegenseitig zu stärken, weil sie eben, genau, sich gegenseitig versuchen, ernst zu nehmen und sich eine Stütze sind. Aber eigentlich sind sie auch damit überfordert. Also die Überforderung wandert weiter sozusagen von der einen Generation in die nächste.
Andererseits fand ich aber ihre beiden 15-, 16-Jährigen sehr selbstbestimmt, feministisch aufgeklärt. Die können sehr energisch sein. Grace vor allem, die hat so eine Art, sich ihren Raum zu nehmen. Da machen andere gerne Platz. Klar, die verrennen sich auch mal, die brauchen Hilfe. Aber die haben doch einen ziemlich klaren Kompass, die beiden. Also das sind so junge Menschen, wo ich dachte, man muss sich keine Sorgen machen.
Das ist richtig, genau. Und ich glaube, um diese Ambivalenz ging es. Genau, diese jungen Menschen sind so selbstbewusst und klar und selbstständig und all das. Und das sind ja wundervolle Eigenschaften. Damit kommt man hervorragend durchs Leben. Und sie sind aber trotzdem noch Schutzbefohlene. Sie sind klein und an entscheidenden Stellen sind sie eben, ja, nicht alt genug, um bestimmte Dinge entscheiden zu können. Und ich glaube, in diese Lücken hinein erzählt der Text. Also man muss ja seine Eltern, man muss seine Mutter brauchen dürfen in entscheidenden Momenten, ne? Und muss dafür eine Sprache finden und sich das trauen.
Davon erzählt der Roman Mädchen allein zu zweit, Daniela Dröschers erstes Jugendbuch. Das ist erschienen im Verlag Belz und Gelberg mit 190 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen lieben Dank.
Straßenkritik.
Ich heiße Chiara und habe als letztes das Buch Hippie von Paulo Coelho gelesen. Und ich fand das super inspirierend, weil es darum geht, dass er eine Tour macht mit so einem Hippie-Bus. Und spielt auch in einer Zeit, ich weiß gar nicht, 80er oder 90er. Und er fährt einfach mit diesem Bus los in verschiedenste Hippie-Städte. Und es geht auch so ein bisschen so um die Reise zu sich selbst. Und er fliegt sich dort auch in eine. Und ja, ich glaube, ich würde es auch Menschen empfehlen, die gerade in so einer Übergangsphase sind, herauszufinden, wo sie gerade hinwollen oder wonach sie gerade suchen. Ja, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Es geht auch viel um so spirituelle Fragen. Was ist wer oder was ist Gott? Und ja, was bedeutet Spiritualität für mich?
In Wien liest Chiara das Buch Hippie von Paulo Coelho. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe mit der Übersetzung von Maralde Meyer-Minnemann im Diogenes Verlag mit 300 Seiten. 13 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Familie flieht aus der DDR in den Westen kurz vor dem Fall der Mauer. Und drei Monate nach dieser Flucht nimmt sich der Vater in dieser Familie das Leben im Westen. 30 Jahre später will seine Tochter wissen, was damals passiert ist. Das ist so ungefähr die Ausgangssituation für den ersten Roman von Corinna Krenzer. Eine einfache Wahrheit heißt der Roman. Und den hat die Kritikerin Maike Fessmann für uns gelesen. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie geht denn jetzt diese Tochter vor, als sie da nach den Gründen für den Tod ihres Vaters sucht?
Ja, die Tochter ist genauso alt wie der Vater, als er sich umgebracht hat, als sie sich auf den Weg macht, nämlich 44. Sie war 14, als die Eltern die DDR verlassen haben. Und der Vater kam ursprünglich aus dem Westen und wollte sich natürlich in der DDR nicht anpassen, war Lehrer, war ein guter, geduldiger Lehrer und hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Tochter. Und die haben sich eigentlich sehr geliebt und er hat sie auch sehr unterstützt. Und dann fiel er aber in Ungnade, wurde aus der Schule rausgeschmissen, musste auf einer Pelzfarm arbeiten und hat mit der Tochter kein einziges Wort mehr gesprochen. Und die Tochter gibt sich selbst die Schuld an seinem Tod. Und dieses Schweigemotiv und diese Schuld ist praktisch der Auftakt des Romans und der Auslöser einfach dieser Geburtstag. Jetzt bin ich so alt wie mein Vater, jetzt muss ich losgehen. Und eine Freundin, die ihr den Schubs gibt. Sie hat eine Geliebte namens Marie und die sagt, jetzt musst du endlich an diese Sache ran.
Und losgehen heißt erstmal an den Ort gehen, an dem sie noch gemeinsam mit ihrem Vater gelebt hatte, also an den Ort ihrer Kindheit?
Genau, in dieses mecklenburgische fiktive Dorf namens Kohltal. Da wird gerade das jährliche Dorffest vorbereitet. Heißt natürlich Hexen verbrennen, also Hexen sollen da verbrannt werden. Löst in ihr sofort Affekte aus, wie andere Leute feiern einfach den Mai, hier verbrennen sie Hexen. Und die Stimmung erinnert eigentlich von Anfang an Regionalkrimis. Also Dauerregen, skurrile Figuren, sehr viele Lokalkolorit. Es gibt eine bösartige Lehrerin, die immer wieder auftaucht mit ihrem Stock. Es gibt einen pensionierten Polizisten, der sitzt am See und angelt und spitzelt nebenher und gleich am Anfang. Es gibt nur ein Gasthaus an dem Ort und die Zimmerwirtin namens Gerlinde Pappel verhört sie sofort. Was wollen Sie hier? Und Sie sind doch nicht von hier. Und dann stellt sich raus, sie ist doch von hier. Das macht es auch nicht besser, das macht es eigentlich noch schlimmer. Und so, man kennt es irgendwie aus den Regionalkrimis. Ich sehe da viele Bilder vor mir.
Klingt aber auch wie eine wilde Klischeesammlung oder Regenspitzel, Böswilligkeit, Verhöre.
Ja, es ist schon, sie bedient sich schon bei Genres, um diese Geschichte zu erzählen. Und Jana C. heißt die Hauptfigur, also C. auch. Und sie überlegt sich aber natürlich, was haben diese Bewohner gegen mich? Kann es wirklich sein, dass wir vor 30 Jahren geflüchtet sind und jetzt nehmen die mir das immer noch übel? Und das ist sozusagen der Rechercheauftrag, der immer mitläuft. Und sie hat eben nicht nur diese Geliebte, sondern ist auch mit ihrem Agenten verheiratet. Sie ist eine Bestseller-Autorin und der ruft dann immer wieder an und will sie zurückholen, weil der meinte eigentlich, sie soll ein konventionelleres Buch schreiben und jetzt nicht in ihre eigene Geschichte zurückgehen. Mhm. Und dann begegnet sie ihrem wichtigsten Jugendfreund wieder. Oskar heißt der und der ist Arzt geworden wie sein Vater. Ist gleichzeitig der Bürgermeister des Ortes und der Vater war eben der Ortsparteisekretär. Und auch der verhält sich sehr, sehr abweisend und er versucht offenbar zu verhindern, dass sie zu dem Bootshaus kommt, das ihrer Familie gehört hat und das ihr eigentlich der wichtigste Ort ist, weil sie da glücklich war und weil ihr Vater dort geschrieben hat, der auch Schriftsteller war.
Damit sind alle Anzeichen da. Der Schlüssel für die ganze Geschichte liegt in diesem Bootshaus offenbar.
So ist es. Da liegt ein sehr wichtiger Schlüssel, aber auch in dem See. Also es gibt eine lange Rückblende. Sie erzählt aus der Gegenwart und in die Vergangenheit taucht sie zurück. Und da geht sie als Jugendliche mit dem Oskar durch den See und sie suchen eine Musikkassette, die mit Westsongs bespielt ist und die wollen sie da retten. Und dann laufen sie durch den Schlick und die Schlingpflanzen. Und das ist schon, finde ich, ein symbolisch übertriebenes Bild für diese Recherche, dieses im Trüben Fischen, in einem See Fischen. Und sie heißt ja auch noch so. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann, also es gibt schon eine dramaturgische Spannung, aber die Auflösung darf ich jetzt natürlich nicht verraten, ja, will ja nicht spoilern. Aber man ahnt schon, dass die Stasi ihre Hände im Spiel hat und das praktisch ein gelenkter Vertrauensmissbrauch eine Rolle spielt. Also so viel kann man durchaus sagen. Und in diesem Bootshaus ist eben auch das Erstaunliche, sie geht da immer wieder hin und dann sind da die Regale und Spinnen und Ratten und sonst was. Und der Oskar, dieser Freund, hat offenbar selbst die Bohlen, also die Bretter, den Boden dieses Bootshauses jetzt noch kurzfristig verkauft für den Brand dieser Scheiterhaufen des Hexenverbrennens. Und trotzdem findet sie am Ende unter irgendeiner Bohle in einer Plastiktüte noch die Tagebücher des Vaters.
Ah ja, da greift ja vieles fast zu gut ineinander anscheinend in diesem Roman. Mir ist noch gar nicht richtig klar geworden, weil das Buch scheint ja in sehr viele verschiedene Richtungen zu weisen. Wovon will diese Autorin eigentlich erzählen?
Ja, ich glaube, es geht um Vater-Tochter-Verhältnis. Es ist der Versuch, eine DDR-Geschichte zu erzählen. Sie selbst ist Jahrgang 1989, ist in Frankfurt am Main geboren, leitet eine Werbeagentur und fragt auch auf Instagram sich selber, darf sie denn das, eine Geschichte aus der DDR erzählen? Wir erinnern uns an Charlotte Knäus und ihr Buch Gittersee. Da war das große Aufmacher in der FAZ, diese Fragestellung. Das macht sie gleich selber. Diese Frage, natürlich darf sie das. Warum sollte sie das nicht machen? Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn jetzt Nachgeborene nochmal eine andere Perspektive auf die DDR werfen. Aber bei Debüts geht es doch immer darum, dass man sucht einen eigenen Ton bei einer Autorin, was Besonderes. Also man kann dieses Buch gut lesen, aber es ist eben Genre-Literatur. Kann man nicht ändern.
Sagt unsere Kritikerin Maike Fessmann über den Roman Eine einfache Wahrheit, den ersten Roman von Corinna Krenzer im Kiona Verlag, erschienen mit 230 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank. Seit einigen Wochen berichten Antiquariate in Europa von einem erstaunlichen Phänomen. Auf einmal können die sich kaum retten vor lauter Bestellungen. Plötzlich werden lauter entlegene und lange nicht mehr angefragte Bücher bei ihnen geordert. Hinter diesen Anfragen sollen Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz stecken. Die sollen massenhaft alte Bücher kaufen, um damit ihre KI-Modelle zu trainieren. Mein Kollege Jonas Kiora hat sich dieses Phänomen genauer angeschaut und ist jetzt hier. Hallo, sei willkommen.
Hi.
Wie ist das jetzt? Warum kaufen die KI-Unternehmen gerade in Antiquariaten jetzt alte Bücher auf?
Weil in diesen alten Büchern lange und zusammenhängende, komplexe Texte drinstecken. Und das ist super Futter für das Training von diesen Large Language Models, diesen Sprachmodellen. Das ist besseres Material als Foreneinträge, kurze Online-Artikel im Internet, die auch alle schon verbraucht sind sozusagen, alle schon in diesen Modellen drinstecken. Und die KI soll dann am Ende eben schreiben können wie ein Autor, wie eine Autorin, statt nur wie jemand, der ein Internetforum benutzt. Und deswegen werden eben systematisch Bücher gekauft, systematisch, weil das ein Bot macht, also ein programmiertes Computerprogramm. Und da ist es natürlich am einfachsten, wenn man dann Bücher hat, die man irgendwie systematisieren kann. Also nimmt man die ISBN, damit geht das am einfachsten. Und so werden eben Bücher gekauft, die eine ISBN haben, nach 1970, also die meisten. Meistens sind es Sachbücher und vor allem Ladenhüter, die sonst kaum Kunden kaufen würden. Mhm. Die gehen da gerade weg.
Klingt erstmal super für die Antiquariate, dass die Ladenhüter jetzt so massenhaft bestellt werden. Ich habe allerdings auch schon Berichte darüber gelesen, dass sich die Antiquare ja auch besorgt geäußert haben über diese massenhaften Bestellungen. Warum machen die sich jetzt Sorgen?
Ja, da gibt es einen Haken an dieser Sache. Und zwar nutzen die KI-Firmen oder wollen damit eine Ausnahme im Urheberrecht nutzen, indem sie diese Bücher bei den Antiquariaten kaufen und dann einscannen für ihre Modelle. Aber diese Ausnahme im Urheberrecht, die führt am Ende dazu, dass diese Bücher, nachdem sie gescannt worden sind, zerstört werden.
Und warum das? Warum müssen die dann zerstört oder warum werden die zerstört?
Das ist eine Reflexwirkung sozusagen der urheberrechtlichen Ausnahme, die da genutzt wird. Vereinfacht gesagt ist es ja so, UrheberInnen müssen immer zustimmen, wenn ihre Bücher gescannt werden. Ne? Das ist ihr ausschließliches Recht. In den Vereinigten Staaten gibt es aber im Urheberrecht eine Ausnahme, die nennt sich Fair Use. Und in dieser Ausnahme, da haben zwei Gerichte geurteilt, dass die Digitalisierung von rechtmäßig gekauften Büchern ohne die Erlaubnis der Urheber okay sein kann, aber es darf keine zusätzliche Kopie dieser Bücher dann im Umlauf bleiben, weil das ist eben Urheberrecht. Das bleibt bei den Urhebern, dass es mehrere Exemplare ihrer Bücher gibt. Heißt, von dem Scan und von dem physischen Buch darf nur eins übrig bleiben. Und die KI-Unternehmen brauchen den Scan. Also wird dann das physische Buch vernichtet, indem der Buchrücken abgeschnitten wird, gescannt wird und die Seiten recycelt werden.
Das heißt, wenn diese Bücher einmal angekauft sind, dann verschwinden sie aus der physischen Welt und sind nicht mehr zugänglich und die digitale Kopie verbleibt bei der KI-Firma und die macht die dann auch nicht zugänglich, ne?
Richtig, genau. Diese digitale Kopie, die ist nicht zugänglich. Die wird in diesen Trainingsdatensätzen bei den KI-Unternehmen höchstwahrscheinlich abgespeichert. Und dieses Abspeichern, das ist auch der Grund, warum diese KI-Unternehmen die Bücher nach Amerika bringen. Die Rechtslage passt ihnen da nämlich besser. In Europa gibt es nämlich auch eine Ausnahme im Urheberrecht und da ist noch viel umstritten, aber es könnte gut sein, dass man hier Bücher fürs KI-Training auch scannen dürfte, sogar ohne sie danach zerstören zu müssen. Aber man muss, nachdem man die KI trainiert hat, den Scan dann löschen. Und das ist etwas, das wollen die KI-Unternehmen natürlich nicht machen, weil diese Trainingsdaten ein super wichtiges Asset sind natürlich in ihrem Unternehmen und die US-Rechtslage ist auch noch nicht völlig geklärt, aber es gibt eben diese zwei Urteile, die besagen, dass mit Zerstörung das dann Fair Use ist. Und die Rechtslage passt ihnen dann natürlich besser und dann machen sie das eben so, auch wenn dann die Bücher zerstört werden im Endeffekt.
Da kann man nur wieder sagen, zum Glück gibt es Bibliotheken, in denen andere Exemplare dieser Bücher dann aufbewahrt werden und weiterhin zugänglich sind.
Genau, zum Beispiel sowas wie die Deutsche Nationalbibliothek. Ne? Da merkt man, wie wichtig sowas sein kann, weil natürlich da ein Exemplar jedes gedruckten Buches natürlich auf Vorrat gehalten wird und dann eben vielleicht noch verhindert werden kann, dass massenhaft jetzt eben ja Ideen sozusagen monopolisiert werden, auch durch KI-Unternehmen und nur noch dann dort eben in einem Trainingsdatensatz verfügbar sind und nicht mehr als Buch irgendwo zirkulieren.
Futter für die großen Sprachmodelle wird massenhaft angekauft, gerade in Antiquariaten, und die Bücher werden dann zerstört, haben wir gehört von meinem Kollegen Jonas Kiora. Vielen Dank für die Recherche. Es ist Sommer, da schauen wir jetzt mal in Richtung Ostsee bei unseren Erkundigungen bei Buchhändlerinnen. In Gingst auf der Insel Rügen, da arbeitet die Buchhändlerin Beate Bohmann in der Buchladen Rügen, das kleine Literaturhaus. Und jetzt ist sie für uns am Telefon. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo Herr Mayer, guten Tag.
Gingst liegt jetzt nicht ganz direkt am Strand an der Ostsee, aber eben auf der ja im Sommer viel besuchten Insel Rügen. Wie ist das denn in Ihrem Buchladen? Was ändert sich da, wenn so die Sommersaison, die Feriensaison losgeht?
Ja, wenn die Feriensaison losgeht, dann trubelt es noch viel mehr bei uns im Laden. Viel mehr Kinder sind im Laden, ganze Familien. Der Laden ist voll und das ist ein Leben und es gibt wieder Zaubersteine für die Kinder und es gibt auch für die Erwachsenen einen Tee oder ein Likör, je nachdem, was wir wollen. Also wir haben mächtig viel zu tun und das macht richtig doll Spaß.
Das heißt, die Urlauber decken sich bei Ihnen dann nochmal ein mit Urlaubslektüre, ja?
Ja, sie kommen sogar direkt gezielt zu uns, bevor der Urlaub losgeht. Oft sind wir die erste Anlaufstelle, dass sie erstmal zu uns kommen, sich mit Büchern eindecken, sich verwöhnen lassen und dann erst in ihr Quartier gehen. Das ist immer besonders ein Lob für uns, wenn die zuerst bei uns vorbeikommen.
Mensch, und dann gibt es noch ein Likör dazu. Da muss ich ja auch mal vorbeikommen, wenn ich wieder auf Rügen bin.
Ja, gerne.
Jetzt wollen Sie uns Bücher empfehlen und zuerst einen Roman von einem niederländischen Schriftsteller und Übersetzer. Manik Saka heißt der Autor. Ochsenkopf heißt der Roman. Wer hat denn da einen Ochsenkopf?
Der Ochsenkopf ist eigentlich Sinnbild für zwei Sachen. Einmal der junge Rensing. Es gibt eine Familie, eine Fleischersfamilie, und die haben einen Sohn. Und der junge Rensing ist total fanat in Fleisch und in Rinder. Und er liebt seine Tiere. Und er weiß schon als Kind, er möchte auch Fleischer werden wie sein Vater und kennt sich total gut aus. Und wünscht sich nichts sehnlicher als das Fleischerhandbuch, was er dann auch von seinem Vater zum Schulabschluss bekommt, und macht auch eine Fleischerlehre. Und er sieht genau, das Fleisch ist toll. Das Rind hatte es gut und das ist auch gut getötet worden, das hat nicht gelitten und es hat vorneweg gut gelebt. Aber er hat eben auch selber einen Starrkopf. Er ist auch ein starrköpfig wie ein Ochse. Und als er das Geschäft von seinem Vater übernimmt, versucht er es zu modernisieren und vergisst aber dabei, die Menschen zu beobachten und zu beachten. Er hat keine Empathie für die Menschen, sondern nur für seine Tiere und für das Fleisch. Und als dann auch noch die Supermärkte entstehen und die Leute mehr Billigfleisch wollen und in die Supermärkte gehen, da kam er gar nicht mehr zurecht. Er konnte sich nicht drauf einstellen und er musste auch sein Ideal von gutem Fleisch verändern. Also er musste sich verändern, um überhaupt beständig zu bleiben. Und das ist die Krux auch an diesem Buch. Dass er möchte gerne, dass es gutes Fleisch gibt, dass die Leute gut versorgt werden, und muss sich dann umändern. Und es ist ein ganz skurriles Buch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Buch lese, weil das doch nicht so liebevoll ist, oder im Endeffekt doch liebevoll, weil er die Tiere liebt, die er dann auch verarbeitet, aber ganz präzise verarbeitet. Also es ist ein Buch, was man unbedingt lesen muss, egal ob man Vegetarier ist oder ob man Fleischesser ist. Auf alle Fälle wird man hinterher sich überlegen, welches Fleisch man kauft.
Der Roman Ochsenkopf von Manik Saka im Zschollnay Verlag ist der erschienen. Dann wollen Sie uns ein Buch ans Herz legen von Matthias Brandt, also dem Schauspieler und Autor, sein Buch Nein sagen. Was hat Sie daran beeindruckt?
Also das war ein Buch, das ist nur ein ganz kleines Buch, was jeder Urlauber mitnehmen kann. Auch die, die mit dem Fahrrad kommen können, das gut einpacken. Das passt immer noch in jede Fahrradtasche. Und es ist für mich ein ganz wichtiges Buch. Und zwar ist der Matthias Brandt, der Sohn von Willy Brandt, den wir auch alle kennen. Matthias Brandt kennen sicherlich auch ganz viele Leute, der eigentlich kein Politiker ist, sondern er ist Schauspieler. Und er sollte im letzten Jahr, 2025, in Berlin-Plötzensee eine Rede halten zur Erinnerung an die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944, die hingerichtet wurden, nachdem das Hitler-Attentat missglückt ist. Und erst hat Matthias Brandt überlegt, dass er sagt, er kann eigentlich gar nicht sich politisch äußern, er ist kein Politiker wie sein Vater. Aber nach einigem Überlegen und Bedenken hat er dann sich überlegt und hat gesagt, nein, ich muss was sagen, wir können uns nicht mehr zurücklehnen, wenn wir in einer freien Gesellschaft leben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, sie zu verteidigen, jeder auf seine Art, jeder wie er kann, und abwarten und sich heraushalten, das ist kein Weg. Und deswegen hat er sich dann überreden lassen oder hat es in sich gegangen und hat gesagt, ja, ich halte die Rede. Und auf diese Rede basiert dieses Buch. Er erzählt von seinem Vater, von den anderen Widerstandskämpfern, von Stauffenberg, von Moltke, und erinnert und sagt, wir müssen Lehren ziehen aus der Geschichte. Wir müssen uns erinnern, wir sehen, wie die Sprache auch jetzt verroht, genauso wie es damals war. Mhm. Und deswegen finde ich es ein ganz aktuelles Buch. Und eigentlich würde ich plädieren, dass jeder Absolvent, der an der Uni ist oder der auch das die 12., 13. Klasse absolviert hat, dass der dieses Buch lesen muss. Oder man müsste es sogar zur Schullektüre machen, würde ich vorschlagen, weil das einfach ganz feine Sprache ist, ganz ruhige Sprache, ganz weiche Sprache und trotzdem sehr präzise und sehr klar und auch ein bisschen Anstoß gibt, was man machen kann in der heutigen Zeit.
Nein sagen, ein sehr empfohlenes Buch von Matthias Brandt. Im Kiepenheuer und Witsch Verlag ist dieses Buch erschienen und die Empfehlung kam von der Ostsee, aus dem Buchladen Rügen, dem kleinen Literaturhaus, von der Buchhändlerin Beate Bohmann. Haben Sie ganz herzlichen Dank und dann wünsche ich einen schönen Sommer.
Ja, danke schön. Wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank. Machen Sie es gut.